Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Willkommensgruß. Tlahü ist mir also, wie bereits gesagt, sehr vertraut. Dieser Raum noch nicht so, das war noch in den Jahren vorher oder Jahrzehnten in dem älteren, auch inzwischen umgebauten Raum. Ich freue mich, dass der Dienst möglich ist und ich hier sein kann. Es sind einige Sachen zu meiner Person gesagt worden. Ich möchte das Thema heute Abend mit zwei Daten aus meiner eigenen Biografie einleiten. Das Thema heißt ja, was bringt Jesu Wiederkunft für Christen? Im Jahre 1952, am Ende meiner sogenannten Praktikantenzeit, das war in unserer Kirche so, dass derjenige, der in das Predigtamt eintreten wollte, vorher sich in der Praxis zu bewähren hatte. Das war bei mir im Jahr 52. Da hat mir zum Abschluss dieser Zeit mein damaliger, so hieß es noch, Aufsichtsprediger, die drei Bücher von Erich Sauer geschenkt. Die sind ja Standardbücher geworden. Mir war das damals neu, ganz neu, muss ich sagen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich diese Bücher geradezu verschlungen habe. Ich habe sie noch. Wenn ich da heute reinschaue, da ist bald jeder Satz rot unterstrichen. Fast. Das war das eine, dass mich diese drei Bücher, wahrscheinlich war das schon auch ein bisschen eine Absicht meines Chefs damals, mich in diese Richtung zu lenken und sicherlich auch eine Weichenstellung von ganz oben, sehe ich heute so. Damals hat bei mir das begonnen, dass mich das prophetische Wort und überhaupt die Heilsgeschichte Gottes sehr beschäftigt haben. Dann kam ein anderes Datum dazu, das war im Jahre 1955. Wenn man älter wird, dann denkt man immer gerne zurück. Ihr merkt das in der Jahreszahlen, das liegt schon sehr zurück. 55, das war der Abschluss des Studiums und ich wurde damals abgeordnet zu einer Weltstudentenkonferenz nach Bosse in die Schweiz in der Nähe von Genf. Damals hatte ich auch verschiedene Urerlebnisse, muss ich sagen. Vielleicht wollte man aus mir eine Ökumeniker machen oder sowas ähnliches, weiß ich nicht, könnte sein. Aber das hat bei mir nicht so eingeschlagen, aber was anderes hat bei mir eingeschlagen, und zwar durch das Gespräch eines Mitstudenten aus Deutschland. Er hat der evangelisch-lutherischen Kirche angehört. Wir haben damals über alles Mögliche debattiert, auch die Frage des Abendmahls stand im Raum. Aber einmal, das vergesse ich nicht, da hatten wir uns unterhalten über das Thema Wiederkunft. Ich wollte da auch das Zukünftige, das Prophetische der Bibel vertreten und habe das auch getan. Dann sagt er zu mir, Theologiestudent bitte, Wiederkunft Jesu, ach, wer rechnet doch damit? Und ich habe gemerkt, das war bei ihm selber abgeschrieben. Wiederkunft Jesu. Mir ist das Hoffnungsgut der Bibel immer wichtiger geworden. Damit aber das Warten auf unseren Herrn, der seine Wiederkunft versprochen hat, da komme ich gleich zu meinem ersten Punkt, damit dieses Warten lebendig bleiben kann, sind einfach die klaren Aussagen, die wir in der Bibel vorfinden, wichtig, dass wir die fest im Herzen haben. Meine erste Frage, ich habe drei dann, die ich beantworten will. Meine erste Frage heißt, warum erwarten Christen Jesu Wiederkunft? Ich könnte auch so sagen, warum rechnen sie noch damit? Manche nehmen das Rechnen ganz genau und rechnen. Das ist es nicht, sondern konkret erwarten. Warum? Darauf zwei Antworten. Weil es Jesus versprochen hat. Wisst ihr, es ist ja erschütternd, wenn Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen, das ausklammern. Dabei hat es doch Jesus ganz klar gesagt. Die letzte Bitte der Bibel heißt, komm, Herr Jesus. Und es ist eine unmittelbare Reaktion auf das, was der erhöhte Herr vorher gesagt hat. Ja, ich komme bald. Das heißt schnell, überraschend. Mit dem Bald haben wir auch unsere Probleme, weil wir da immer eine Zeitleiste draus machen. Und da kommt nun die Bitte, komm Herr Jesus, Amen, ja komm Herr Jesus. Ich meine, diese konkrete Bitte, dass man das Wiederkommen unseres Herrn herbeibeten, herbeibitten, herbeiersehnen kann, ist nur möglich, weil Jesus sein Kommen, sein Wiederkommen versprochen hat. Am Tage nach seiner Auferstehung hat Jesus ja das erfüllt, was er vor seinem Kreuz so seinen Jüngern gesagt hat: Ich will euch wiedersehen. Und bei seiner Himmelfahrt, da haben die Engel das zwar gesagt, als die Jünger fragend dastanden: Was schaut ihr in den Himmel? Wurden ja die Apostel ja praktisch wieder zurechtgerückt: Was schaut ihr denn in den Himmel? Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Von wo aus ging diese Himmelfahrt? Vom Ölberg. Und seine sichtbare Wiederkunft wird auf dem Ölberg stattfinden. Sonst würde dieses Wort nicht stimmen. Das erfüllt sich nämlich genauso, wie es der Prophet Sacharja vorausgesagt hat. Also, Jesus hat es versprochen. Ich mache das jetzt ganz schnell. Dabei müssen wir unterscheiden, das Kommen Jesu zur Gemeinde und das Kommen Jesu oder Wiederkommen mit der Gemeinde. Zur Gemeinde, das ist heilsgeschichtlich gesehen das nächstliegende Ereignis. So schön zu wissen. Und dieses Wissen durchhalten, wenn es in der Welt immer turbulenter zugeht, wenn es immer schlimmer wird, dann nicht sagen, es wird immer schlimmer und an dem festhalten, dass die Menschen nicht die Zeiten schlimmer werden, sondern die Menschen, und nicht an dem festhalten müssen und hängen bleiben müssen und beklagen müssen, sondern wissen, dass alles sind, ja, man kann schon sagen, Vorbereitungshöhen für das, was einmal der Wiederkommende herbringen wird. Ganz konkret. Aber ich will noch eine Antwort geben auf die Frage, warum erwarten Christen Jesu Wiederkunft? Antwort 2, weil er das am Kreuz begonnene Erlösungswerk vollenden wird, will und muss. Soll ich sagen, das ist ein göttliches Muss, weil es bei Gott nie ein halbes Werk gibt. Und das Erlösungswerk, das Jesus begonnen hat mit seinem Opfertod am Kreuz, ist ja nur der Anfang. Man kann das Alte Testament natürlich auch als Vorbereitungszeit auf das Kreuz hinsehen, klar. Aber das ist das Zentralgeschehen. Das ist die Grundlegung für das Neue, für das Vollendende oder Zuvollendende. Also dieses begonnene Erlösungswerk will Jesus weiterführen. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und das war der Anfang eines langen Prozesses, der bis heute dauert und der nicht aufhört, wenn die Gemeinde aus dieser Welt herausgenommen wird, sondern das geht weiter. Ich möchte sagen, die Einleitung eines äonenlangen Prozesses. Wir waren einmal mit einer Gruppe, das hat sich ja in den Jahren immer wieder verholt, mit einer Reisegruppe in Israel. Und da gab es immer wieder auch Begegnungen mit dem Religionsphilosophen, dem Juden, Shalom ben Korin, stammt aus München, ist noch rechtzeitig vor den Klauen des Nazi-Regimes ausgewandert und kam nach Israel. Weltbekannt, Shalom ben Korin, Bücher geschrieben, Religionsphilosoph. Er hat uns immer wieder Vorträge gehalten. Das war eingefädelt, wenn wir als Gruppe kamen, wir kannten uns dann schon, und er hat immer dann im Vorfeld schon gesagt, ja, welches Thema soll ich denn behandeln? Das war immer interessant und lehrreich, muss man schon sagen. Aber einmal kam es doch, er hat auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, einmal kam es doch so weit, dass er sagte, er wusste, dass er eine christliche Gruppe vor sich hatte, dass er sagte, Ja, Jesus kann der Messias nicht gewesen sein. Das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. In der Gruppe, das gab Diskussionen. Und ich meinte, ich müsste ihm da ein bisschen Paroli bieten und habe dann öffentlich vor ihm und vor der Gruppe dann gesagt, also er kenne ja sicherlich die Theologie Karl-Heims. Und die hat er gekannt. Er konnte also die feinsten theologischen Unterschiede in der theologischen Debattiererei hervorbringen. Nicht wahr, dass man unterscheiden muss zwischen dem Glauben an Jesus und dem Glauben wie Jesus und so. Das sind da die Dinge, die man hin und her debattiert. Kannte er alles. Also, und ich konnte da schon ein Hüpfen an das, was Karl Heim, ein guter, positiver Theologe, auch von Rang und Namen und weltweit, kann man auch sagen. Ich habe gemeint, ich müsste ihm darauf antworten, mit Karl Heim, der in seinen Büchern das ganz deutlich betont und sagt, am Kreuz von Golgatha ist die Lösung der Schuldfrage geschehen. Und bei seiner Wiederkunft geschieht die Lösung der Machtfrage. Das hat er sich natürlich angehört. Welche Folgerungen er daraus gezogen hat, weiß ich nicht. Aber das ist es ja. Jesus abzulehnen in seinem Messias-Sein bedeutet ja Kreuz und Auferstehung dann sowieso und dann auch seine Wiederkunft einfach zu streichen. Man muss dann das, was übrigens ja bereits schon auch in der Bibel von Shalom Ben-Kurin, nämlich im Alten Testament, ja auch schon steht, prophetisch, heißt es dann zu streichen. Lösung der Schuldfrage und Lösung der Machtfrage, die steht da noch aus, die Lösung der Machtfrage. Ja, glauben wir denn, wenn Jesus wirklich sichtbar, konkret regieren würde, das würde mal von Jerusalem aus geschehen, da spielt Israel eine zentrale Rolle. Wenn das geschehen würde, dann wird es so zugehen in unserer Welt, wie es jetzt zugeht? Nein, er wird den Frieden gebieten. Steht bei Sacharja. Dann wird er eingreifen. Dann wird er sagen, darf ich so burschikos sagen, dann wird er sagen, wo es lang geht. Und wehe den Völkern, die sich nicht danach ausrichten. Lösung der Machtfrage. Man könnte dem Herrn Jesus ja immer wieder sagen, Herr Jesus, komm, es ist höchste Zeit. Unser Globus brennt an allen Ecken und Enden. Ist höchste Zeit. Du musst die Macht ergreifen. Ist doch interessant, dass der im Dritten Reich das Sagen übernommen hatte, von einem Tag der Machtergreifung sprach. Das war doch die Einfädelung des Gegenspielers. Tag der Machtergreifung. Und was für eine Macht kam da zum Vorschein? Also warum erwarten Christen die Wiederkunft? Weil er es versprochen hat und weil er sein Erlösungswerk zum Ziel führen wird und will. Jetzt nächster Punkt heißt als Frage, was erwartet Christen bei Jesu Wiederkunft? Dabei möchte ich jetzt herausstellen, warten und erwarten gehören zusammen. Wer einfach bloß ins Ungewisse hinein wartet auf irgendetwas, der hat eine tote Hoffnung. Der lebt mehr oder weniger nach dem Sprichwort, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Das hat sich als Sprichwort bei uns eingebürgert. Ich nehme an, ich sage da nichts Neues. Macht manchen zum Narren. Das heißt, man denkt, es könnte und sollt und müsst und vielleicht wäre es schön und so. Alles ganz fragwürdig und ungewiss. Das ist mit biblischer Hoffnung, die ja als lebendige Hoffnung bezeichnet wird, ja gewiss nicht so. Lebendige Hoffnung bedeutet, dass ich Warten und Erwarten zusammenbinden kann. Wir warten also nicht ins Leere hinein. Wo hinein dann? So. Jetzt möchte ich wenigstens Bibelworte, wenn ich sie nicht lese, dann zitieren. Um deutlich zu machen, dieses Hoffnungs- oder Erwartungsgut, das uns in der Bibel gezeigt wird, ist nicht irgendwie eine Erfindung von uns. Das denken wir uns nicht aus, sondern das ist klares biblisches Wort. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17. Ich möchte das unter die Überschrift setzen, als Antwort auf die Frage, was erwartet Christen bei Jesu Wiederkunft? Erstens, sie werden mit Jesus vereint. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Paulus hat damit ganz deutlich gesagt, nicht ich sage das euch, was jetzt kommt, sondern ein Wort des Herrn. Er hat wirklich durch seine innige Verbindung mit seinem Herrn, der ihn ja umgedreht und in den Dienst genommen hat, einfach Dinge erlebt und erfahren und geschenkt bekommen, die über das Normalmenschliche hinausgehen. Also, sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, denn er selbst. Der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Ich möchte diesen Text jetzt nicht im Einzelnen auslegen, denn Entrückung und Auferstehung der Toten in Christus, das wäre ein Thema für sich. Ich möchte das bündeln. Es geht hier um zwei Vorgänge, nämlich um die Auferstehung der Toten in Christo und um die Entrückung der Lebenden in Christo. So könnte man bündeln. Diese zwei Vorgänge haben aber ein Ziel. Man darf also jetzt nicht an Entrückungseinzelheiten hängen bleiben und wie wird es sein und wie ist es im Nu und geschweige denn, wann wird es sein. Das ist es gar nicht, sondern das Ziel ist doch das viel Größere, mit dem Herrn Jesus vereint zu sein. So heißt es hier, so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Dahin tendiert dieser ganze Bericht. Ist uns das Sehen, wie er ist, ein Anliegen? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist angekündigt. Das sagt der Johannes. Ist das, was von uns erstrebenswert ist, wirklich auch in unseren Herzen verankert? Wenn es in dem sogenannten alten Herrlichkeitslied heißt, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Ich habe die Zeit mitgemacht. Ja, das hängt auch mit der ganzen Welle der liberalen Theologie zusammen, in der man über dieses Lied hergefallen ist mit beißendem Spott. Aha, Vertröstung auf den Himmel. Das ist so typisch christlich, nicht wahr? Da werden die Frommen eben vertröstet. Wir müssen die Aufgaben in dieser Welt anpacken. Ja, was soll denn nun ein Mensch, der behindert ist und Schwierigkeiten hat und gesundheitliche Probleme hat, mit Welt anpacken anfangen? Das sind oft ganz unbarmherzige Parolen, die da weitergegeben werden. Aber nun kommt dieses Lied, wenn frei von weh, das ist nicht weinerlich, sondern das ist konkret realistisch. Ich sein Angesicht sehe. Und das, was in diesem Lied so klar biblisch ist, ist das wird allein Herrlichkeit sein. Dann hat man über die goldenen Gassen gespottet und die Perlentore und hat das alles runtergezogen und matig gemacht, obwohl das biblische Aussagen ja sind. Aber nüchterner kann es gar nicht ausgedrückt werden. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Sehen Sie, biblisches Hoffnungsgut. Wir werden mit ihm vereint. Das heißt, wir werden ihn sehen. Zweite Antwort. Ich habe 7 heute Abend noch. Ich muss schon sehen, dass ich damit fertig werde. Christen werden verwandelt. Ich lese dazu aus 1. Korinther 15, dem grandiosen Auferstehungskapitel, die Verse 51 bis 53. Man müsste ja die anderen Verse drumherum auch noch nehmen. Aber das ganze 15. Kapitel. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist bei dem Paulus ganz klar. Nicht alle entschlafen heißt, vom Leben hinübergehen dürfen in dem Geschehen der Entrückung mit der Verwandlung verbunden. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Merken wir, da zieht Paulus eine Parallele zu dem, was er im Thessalonicher Brief geschrieben hat. Diese Verwandlung ist verbunden mit dem Vorgang der Entrückung und es geht natürlich auch mit der Auferstehung der Toten in Christo. Es geht hier um eine neue Geistleiblichkeit. Es geht hier darum, dass Jesus mit der Verwandlung, die er schafft, die er wirkt, die Erlösung, die vollbrachte Erlösung auch ganz konkret in der Existenz der Seinen zum Ziel bringt. Das ist die Erlösung des Leibes oder der Leiblichkeit, der irdischen Leiblichkeit. Das wird gerne so hingestellt oder hingedreht, als ob mit dem Sterben oder dem Hinausgehen aus dieser Welt in die andere Welt die Erlösung vom Leib geschehen würde. Der Leib, dieser irdische Leib, der uns Probleme macht und naja, da hat man Schmerzen und im Alter werden da nicht weniger draus und so weiter. Man erlebt seine irdische Leiblichkeit mit all den belastenden Konsequenzen. Und dann sagt man sich, oder sagen viele, also die Erlösung wird dann stattfinden, der Herr hat sie erlöst und jetzt sind sie gestorben. Erlösung vom Leib, das ist nicht biblisch. Es geht um die Erlösung des Leibes. Und die Erlösung des Leibes geschieht so, dass nicht nur unsere Seele reingewaschen ist durch das Blut Jesu Christi, sondern dass die Auferstehungsmacht unseres Herrn Jesus auch unsere irdische Leiblichkeit verwandeln kann in eine Geistleiblichkeit, in etwas Neues, in etwas, was uns heute eigentlich noch gar nicht vorstellbar ist. Können wir uns vorstellen, da geht jemand hier an der Stelle durch eine verschlossene Tür herein. Das haben die Jünger erlebt. Und die Emmaus-Jünger, die erleben da einen Mitwanderer, der sich ganz so gibt wie ein Mitwanderer. Die kommen nicht drauf, dass das der auferstandene Jesus ist. Das merken sie erst, als er ihnen das Brot brach. Der war also konkret gegenwärtig. Aber doch, wenn ich sage nur, dann ist das eigentlich töricht, denn es ist ja viel mehr. Wenn ich sage nur geistleiblich, das ist viel mehr als leiblich. Darum geht es bei der Verwandlung. Der Johannes, der in seinem ersten Brief das am Anfang so stark betont, das ist gerade so ein Herausbrechen. Wir haben das Leben gesehen. Nicht bloß gesehen, sondern betastet. Das hat er nicht bloß so geschrieben. Dieses Betasten war, denken wir an Thomas, es steht zwar nicht da, dass er das getan hat, aber bitte, Jesus hat gesagt, da, betaste doch. Das war möglich. Die Geistleiblichkeit ist, was soll ich sagen, verwandelte Materie. Was stellen wir uns darunter vor? Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich kann mich nur an die diese biblischen Aussagen halten, Jesus geht durch eine verschlossene Tür herein und kann wieder verschwinden. Aber das nicht als bloßer Geist. Er ist ja mit ihnen und vor ihnen. Natürlich haben wir Neugierigkeitsfragen. Aus welchem Stoff ist denn der himmlische Leib? Da reden wir von Stoff. Weil wir sind ja in dieser Materie, in der Welt von Raum und Zeit. Da reden wir von Stoff. Gut. Materie, das ist Materie. Das ist Materie. Da kann man dann sagen, aha, das sind atomare Schwingungen und was weiß ich was alles, was die Wissenschaft dann daher bringt und daher sagen kann. Aber was ist dann die Verwandlung? Wohin führt sie denn? Stoff? Ist doch mehr als das. Energie. Ja, die Wissenschaft liefert da manche, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, die da weiterführen. Aber ich möchte ganz einfach aus unserem irdischen Bereich zwei Dinge nennen, die mindestens in Parallele gesetzt werden können, obwohl das Ganze nur ein ganz schwacher Vergleich ist. Man sieht es einem Diamanten nicht an, dass er einmal ein rabenschwarzer Kohlenstoff war. Das ist so. Unter Druck und Hitze wird aus dem Kohlenstoff ein Diamant. Was es gehört zu dem Schönsten in dieser Welt. Oder man sieht es der Raupe, die sich verpuppt, haben wir mal erlebt, als unsere Kinder noch klein waren. Das war großartig. Unter dem Balkon haben sich da die Raupen verpuppt und im Frühjahr waren plötzlich Schwalbenschwanzschmetterlinge da. Da konnten wir beobachten, wie die herausgeschlüpft sind. Das ist ein Vorgang, großartig. Aus dieser grauen, unansehnlichen Raupe kommt ein großartiger Schmetterling heraus. Das sind zwei Vergleiche aus dem Bereich irdischer Materie. Wie sollte es dem Schöpfer aller Dinge nicht möglich sein, aus unserer irdischen Leiblichkeit eine großartige Geistleiblichkeit herzubringen? Diese Verwandlung, wir werden verwandelt, sagten wir, geht über das sichtbar Materielle hinaus. Und diese Verwandlung betrifft, ich sagte das schon, beide Gruppen, die Toten in Christo, die auferweckt werden, und die Lebenden in Christo, die erweckt werden, um bei dem Herrn zu sein. Dritter Punkt. Könnten wir lesen, 1. Korinther 12, Vers 12. 1. Korinther 12. Ich will den angegebenen Text nur sagen, nicht lesen. Da heißt es, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, Doppelpunkt, so auch der Christus. Was heißt das? Der Christus besteht aus Haupt und Gliedern. Und dieser Christus ist dann vollständig, wenn Haupt und Glieder beieinander sind. Deshalb heißt meine dritte Antwort, die Christen werden zusammengeführt, zum Leib Christi zusammengefügt. Jetzt sind Haupt und Glieder wesenhaft, konkret verbunden. Jetzt ist das, was Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesagt hat, auf das sie alle einsehen, nun auch in voller Wirklichkeit da. Man nimmt ja diesen Satz, auf das sie alle einseien, heute her, um eine möglichst weltweite organisatorische Einheit zu schaffen. Ich sage es ganz klar, das ist ein antichristlicher Irrweg. Werden wir nicht schaffen. Aber das ist auch gar nicht gemeint. Dieses Einsein von Haupt und Gliedern ist doch heute schon da, wesenhaft, dort, wo Gottes Geist Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammenfügt. Und das haben wir sicherlich alle schon einmal erlebt. Man kann irgendwo fremd dahin kommen. wenn man merkt und spürt, der andere gehört Christus, sofort Verbindung da. Aber das wird einmal nun ganz konkret zusammengeführt mit Haupt und Glieder, der Christus. So hat es Paulus im Korintherbrief geschrieben. Stelle von Grad, genannt, 1. Korinther 12, Vers 12. Der Christus ist dann ganzheitlich da. Alle vorausgehenden Versuche, eine globale christliche Einheit zu schaffen, führen in die antichristliche Irre. Was wir heute praktizieren, ist die Liebe zu allen Heiligen. Und diese Heiligen wohnen immer noch in der Zerstreuung. Tiersteggen hat es in einem seiner Lieder gesagt, wo sie hier zerstreut wohnen. Ihr seid nicht immer auf der La Höhe, sondern wir gehen dann wieder hinaus in unsere Orte vor Ort, und wo unsere Frontstellungen sind in dieser Welt, zerstreut, und wo wir dann die Querverbindungen herstellen und schaffen. Das ist das, was heute möglich ist. Mehr ist gar nicht möglich und ist auch nicht nötig. Praktizieren wir die Einheit im Geiste. Sie werden zusammengeführt. Das kommt der nächste Punkt. Sie werden beurteilt. 2. Korinther 5, Vers 10. Was steht da? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, damit ein jeder seinen Lohn empfange. So heißt es in einer neueren Übersetzung, für das, was er getan hat bei Lebenszeiten, es sei gut oder böse. Wem gilt das? Wir alle. Der Apostel Paulus gehört auch dazu. Die Gemeinde Thessaloniki in Korinth, alle. Alle Gläubigen in den 2000 Jahren. Wir alle müssen, ist ein Muss. Offenbar werden heißt enthüllt werden. Und zwar vor dem Richterstuhl Christi. Man muss diesen Richterstuhl Christi unterscheiden von dem, was in der Offenbarung der große weiße Thron genannt wird. Man kann in der Bibel überhaupt feststellen, dass es viel differenzierter gesehen muss, dass Gott nicht einfach im Hauruck-Verfahren am Ende einmal in einem großen Gericht den großen Aufwasch macht. Die Bibel ist viel differenzierter. Die Gemeinde bekommt eine Sonderbehandlung, aber sie bekommt eine. Da müssen wir dann schon Abschied nehmen von dem billigen Lieben Gott oder von der billigen Gnade. Oder der Herr Jesus, der wird schon richten, auf billige Weise. Natürlich wird er's. Beurteilt zu werden von dem höchsten Richter, der auch, so muss man sagen, Gott sei Dank unser Heiland ist. Als alter Mann bereits hat der Apostel Paulus, nachzulesen in seinen letzten Briefen, Timotheus 1. und 2., gesagt, dass er vor dem gerechten Richter stehen will und wird. Er hatte einen irdischen Richter vor sich und einen irdischen Gerichts- oder Rechtsprozess. Und dann sagt er, das ist doch nicht das Entscheidende. Der gerechte Richter ist der, auf den ich warte und vor dem ich einmal stehen werde. Der gerechte Richter. Das sagt er nicht, der Barmherzige, sondern der Gerechte. Natürlich weiß er, dass er ein barmherziger Richter ist. Vor diesem Richterstuhl Christi geht es nicht um eine Verurteilung, denn es ist nichts Verurteilenswertes mehr an denen, die in Christo Jesus sind. Aber das ist natürlich Voraussetzung. Römer 8, 1. Wir werden aber beurteilt. Und das mit aller Konsequenz. Das kann einen schon tief treffen. Soll es auch. Vielleicht hat der Apostel Paulus das deshalb geschrieben, um die Korinther hier auf Vordermann zu bringen. die mit Kinderkrankheiten sich noch herumgeschlagen haben. Also nicht verurteilt, aber wohl beurteilt, was wir und wie wir gehandelt haben bei Leibesleben, Brüder und Schwestern. Hier kommt unser tägliches Verhalten auf den Prüfstand. Da bleibt ganz sicherlich nichts unvergessen. Es sei gut oder böse. Da kann man schon dahin kommen, dass, wie sein Liederdichter einmal sagt, Jesu hilft siegen, wenn mich die Sünden der Jugend beschäftigen. Wie heißt denn die Formulierung? Fällt mir jetzt gar nicht ein. Jesu hilft siegen, quälen. Ja. Ich war, wenn manches aus der Vergangenheit aufstehen will, da dann sagen, Herr Jesus, aber du hast es doch am Kreuz erledigt. Aber gerade das, du hast es erledigt, das muss uns doch befähigen und anspornen, uns einzubringen, positiv einzubringen für unseren Herrn. Das ist dann der großartige Ansporn, da sagt man dann, für unsere Heiligung. Die Rettung aus Gnaden muss bei uns doch dazu führen, dass wir aus Gnaden leben, aber konkret leben und die Sache unseres Herrn aus Gnaden, nichts anderes, vertreten. Hier geht es auch um den Lohn, müssen wir ganz klar sagen, auf dass jeder seinen Lohn empfängt. In Verbindung mit diesem Wort aus 2. Korinther 5 müssen wir ja auch das andere Wort aus dem 1. Korintherbrief in Parallele setzen, wo die eigenartige Situation eintritt, dass einer an jenem Tage erleben muss, dass sein Lebenswerk verbrennt, er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Die katholische Kirche hat da das Fegfeuer draus gemacht, das ist aber gar nicht gemeint. Das ist der Gerichtsprozess vor dem Herrn Jesus Christus, wo geklärt wird, wie sieht es denn aus, hast du Frucht gebracht? Ist aus seinem Leben für den Herrn Jesus etwas herausgewachsen? Man hat sich immer wieder schon mit der Frage konfrontiert gesehen. Hat durch dich schon jemand zu Jesus gefunden? Aber das ist nicht die einzige Frucht. Aber es ist auch eine wichtige, klar. Frucht ist viel mehr. Frucht ist auch der kleinste geheimste Dienst, den andere vielleicht gar nicht sehen mögen, wenn einer Gebetsdienst macht im Kämmerlein und für die Sache Jesu eintritt, in intensivem Gebetsdienst. Das ist Frucht, das ist gewirkte Frucht. Das ist beim Herrn Jesus registriert. Zu wissen, dass wir alle ins Licht gestellt werden, muss ein kräftiger Ansporn sein für unseren Diensteinsatz. Da werden sicherlich Unterschiede deutlich. Ganz sicherlich geht es jetzt nicht hier um Berechnen. Ich meine es nicht ums Datum berechnen, sondern dass man spekuliert auf Lohn. Je mehr ich hier, ich glaube, mich einbringe, umso mehr springt danach dabei heraus. Je mehr ich anfange, an der Stelle zu spekulieren, zu rechnen, je weniger springt heraus. Ich glaube, dass es zur großen Überraschung gereichen wird, wenn der Herr Jesus einmal seinen Lohn austeilt. Ja, wann haben wir dich gesehen? Matthäus 25 wird das alles aufgezählt. Ich warte, das Dienen für den Herrn Jesus muss uns, ja, wenn ich sage zur Selbstverständlichkeit, das ist es ja nicht, aber das muss uns eingeboren werden. Da will der Heilige Geist uns so formeln und prägen, dass das zur, soll ich sagen, zur zweiten Natur wird. Unterschiede, ganz sicher. 1. Korinther 3, dort steht es ja. Der eine wird Holz, Heu, Stroh, der andere Silber, edle Steine. Es ist ja in unseren Tagen fast so etwas wie eine Gesundheitsreligion entstanden. Ganz sicherlich ist es gut und richtig, da sorgen schon die Krankenkassen dafür, dass man für seine Gesundheit auch etwas tut. Klar, man muss für seine Gesundheit etwas tun. Von nichts kommt nichts. Das gehört zur irdischen Leiblichkeit. Aber wenn einer nur für seine Gesundheit etwas tut und für den Herrn Jesus nichts, dann nützt ihm seine ganze Gesundheit nichts. In der Schärfe muss man das sagen. Das relativiert auch das Verhältnis zu unserer irdischen Leiblichkeit. Und da merkt man auch, wenn ein Diensteinsatz möglich ist, dann ist es ein Geschenk. Wenn ich morgens aufstehen darf und kann atmen und überhaupt aus dem Bett rauskomme, dann ist es ein Geschenk. Die Dinge werden dann alle relativ. Also, Sie werden beurteilt, Richterstuhl Christi. Fünfter Punkt, Sie werden vollendet. Das war ja schon bei der Vereinigung mit Jesus ja angeklungen. Dazu gehört Römer 8, Vers 30. Dort steht diese goldene Heilskette, wo ein Glied in das andere greift, wo die Erwählung genannt ist und dann die Berufung und dann die Rechtfertigung und dann die Vollendung und dann die Herrlichkeit. Einfach werden auch herrlich gemacht. Das ist Römer 8, 30. Oder man könnte hier 1. Johannes 3, 1 bis 3. Wir sind nun Gottes Kinder, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist 1. Johannes 3, 1 bis 3. Der Ausdruck für Vollendung heißt biblisch gesehen herrlich gemacht. Wir werden ihm gleich sein. Ja, können wir uns das denn vorstellen? Ich frage so, ich will es so konkret wie möglich machen, aber ich frage deshalb so, weil es eigentlich unvorstellbar ist. Der Johannes, das war der Jüngste im Jüngerkreis. Da heißt es immer, der Jünger, den der Herr Jesus lieb hatte, so bezeichnet sich ja Johannes selbst. Dieser Johannes bricht vor dem erhöhten Herrn zusammen wie ein Toter. Offenbarung, die er da empfängt. Also der Jünger, der den vertrauten Umgang mit seinem Herrn hatte, der fasst die Herrlichkeit, die Wucht dieser Herrlichkeit gar nicht. Kann er nicht. Deshalb steht bei dem Satz, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das in der Reihenfolge. Ihn sehen können, wie er ist, setzt voraus, dass wir ihm gleich gemacht sind. Sonst könnten wir ihn gar nicht sehen. Schauen wir einmal mit bloßem Auge in die Sonne. Das ist nur ein irdisches Licht. Es geht ja gar nicht. Also vollendet. Sie werden vollendet. In diese Herrlichkeit Jesu Christi hinein vollendet, wird mehrfach bestätigt im Neuen Testament, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Und das Schauen setzt das Gleichgemachtsein voraus. Bei einer Andacht, die ein Kollege von mir bei meinem 70er, also ihr merkt, ich habe den bereits hinter mir, bei meinem 70er gehalten hat, wir hatten eine Feier veranstaltet und ich habe ihn gebeten, du halt doch eine Andacht, eben zum Geburtstag. Da ist mir ein Satz bis heute hängen geblieben. Ich habe ihm das schon gesagt und ihm das bestätigt. Er hat gesagt, wir warten nicht auf unser Ende, sondern auf unsere Vollendung. Das ist so gut und klassisch formuliert. Das kann wohl hängen bleiben. Wir warten nicht auf unser Ende, sondern auf unsere Vollendung. Vollendung heißt das Stückwerkhafte, das Unvollkommene, jede Behinderung, jede Einschränkung, jede Verkrampfung, auch seelische Verkrampfung, jede Art von Schwachheit, alles, was die Sünde an Entstellung fertiggebracht hat, hat in einem Menschenleben, in unserem Leben, ist zu Ende. Hört auf. Das gehört zur Vollendung. Wie operiert die Psychologie in allen Spielarten heute herum, um die seelische Konstruktion eines Menschen in dieser Welt da hinzubügeln und hinzubiegen, und alles Mögliche wird gemacht. Sie suchen viele Künste und kommen immer weiter von dem Ziel, so muss man bald sagen. Natürlich gibt es hier gute Ansätze und auch gute Hilfestellung, weiß ich auch. Aber wisst ihr, da wo man immer mehr davon abgekommen ist, von der großartigen Grundregel, die der Herr Jesus aufgestellt hat, wo man da immer mehr davon abkommt, kann man mit seelischen Machenschaften herumoperieren, das wird nie funktionieren. Jesus hat die Grundregel aufgestellt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Damit hat er den Kern getroffen, nämlich das Grundübel ist die Ich-Bezogenheit des Menschen. Und wir sind alle von Natur aus ich-bezogen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist so eine großartige Grundregel, kurz und bündig. Wo eine Psychologie nach dieser Grundregel forscht und therapiert, okay. Aber wo man auf einem anderen Kanal etwas erreichen will, wird es nie funktionieren. Ich habe mal auch einen Fortbildungskurs mitmachen sollen. Ja, habe ihn natürlich auch mitgemacht. Eben mit all dem wissenschaftlichen Zubehör, was alles mitgeliefert wird. Und da kam in dem Vortrag natürlich auch einiges, was mir nicht gefallen hat. Ich habe nachher den Referenten gefragt. Nachher, das war ihm während des Vortrags nicht möglich, weil er eben die Sache mit dem Sündenfall, der in der Bibel berichtet ist, irgendwie nicht gesehen hat. Und ich habe dann gesagt, ja, er hat über einen anderen Psychologen referiert. Dann sagt er, ja, wissen Sie, für den und den, also den er in seinem Vortrag erwähnt hat, ist der Sündenfall nicht passiert. Ja, du liebe Zeit, dann kann man forschen und graben, wie man will, das kann doch nie stimmen. Also da muss man knallhart reagieren. Das ist dann ein falscher Ansatz, muss man sagen, wo einfach diese Grundbibelaussage verlassen wird. Also, da bin ich ein bisschen abgeschweift jetzt. Das gehört zur Vollendung eigentlich ja nicht. Aber Vollendung meint, dass all diese Verklemmungen und Verkrampfungen zu Ende sind. Da greift dann der große Psychologe ein, der die Grundlösung hat. Jetzt habe ich noch, das war Punkt 5, jetzt kommen noch zwei. Christen werden bei der Wiederkunft Jesu dargestellt. Epheser 5, Vers 27 ist das. Heinz Schumacher hat ihr übersetzt, die Gemeinde wird bereitgestellt. Das ist ein Gedanke, der genau schon weiterführt und das trifft, was mit der Darstellung eben verbunden ist. Das ist die Stelle, wo es auch heißt, dass sie dargestellt werden wird, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen etwas. Ist also Vollendung, ohne Flecken und Runzeln. Also Darstellung oder Bereitstellung, ja, wofür denn eigentlich bereitgestellt? Im 2. Thessalonicher Brief, in dem ersten Kapitel, wird einmal davon gesprochen, dass Jesus bewundert wird in den Seinen. Wenn man die wörtliche Übersetzung nimmt, muss es so heißen. Jesus wird bewundert in den Seinen. Also bei dieser Vereinigung Jesu mit, als Haupt mit den Gliedern, bei der Vereinigung der Seinen mit ihm selber, bei der Zusammenführung, bei der Vollendungsdarstellung, da geschieht das, dass Jesus groß herauskommt und wir dazu beitragen dürfen, zu zeigen, was Jesus fertiggebracht hat mit uns. Nicht, was wir fertiggebracht haben, sondern was Jesus durch uns hat wirken können. Das gehört zur Darstellung. Jesus wird bewundert in den Seinen. Da präsentiert präsentiert Jesus sozusagen sein Meisterstück. Aus Sündern Heilige zu machen. Aus schlechtestem Rohmaterial das Herrlichste zu machen. Der biblische Maßstab heißt ja so, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Und wenn er einen nimmt, der meint, er sei etwas, dann macht er ihn klein. Siehe Paulus. Paulus war ein großer Theologe, zweifellos. Aber bevor Jesus diesen Saulus, muss man sagen, in den Dienst hat nehmen können, musste er zerbrechen. Vor Damaskus. Mose war zweifellos ein hochbegabter Mensch. Ein Pharaonenanwärter war ein Zögling der Pharaonentochter. Der musste zuerst an sich scheitern und alle eigenen Versuche fahren lassen und 40 Jahre Schafe hüten. Man muss mal überlegen. Mose als einer, der hätte Pharao werden können und sollen in Ägypten. Der muss Schafe hüten und muss dort lernen, ganz klein zu werden. Und erst dann kann ihn Gott gebrauchen. Das Meisterstück unseres Herrn ist tatsächlich das, dass er aus dem kleinen, geringen, schwachen, zerbrochenen etwas macht zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Brüder und Schwestern, das ist doch Evangelium, das ganz unten anfängt. Ganz unten. Deshalb ist bei unserem Herrn Jesus kein Mensch aufgegeben. Deshalb hat er bei den Verlorenen, bei den Verlorensten angefangen. Darstellung. Es kommt gleich der letzte Punkt noch. Sie werden beauftragt. 1. Timotheus 2, 12, Offenbarung 2, 26 bis 28, Offenbarung 3, 21. Lasst mich das in dieser Schnelle noch sagen. Noch ein anderes kommt dazu, ein Wort, das zitiere ich jetzt. Paulus schreibt das den Korinthern. Wie selbstverständlich. Er sagt, ja, wisset ihr denn nicht, dass wir Welt und Engel richten werden? Schreibt er an die Korinther-Gemeinde, ausgerechnet an diese. Die war alles andere als vollkommen. Ja, wisset ihr denn nicht, dass wir einmal Welt und Engel richten werden? Das gehört zur Beauftragung. Dulden wir mit, Timotheusbrief, so werden wir mitherrschen. Das sind klare Zielsetzungen. Das sind Aufgaben, die das biblische Hoffnungsgut uns zeigt. Die Aufgabe dieses Mitregierens wird sein, dass das Haupt durch seine Glieder die Erlösungsbotschaft, die am eigenen Leibe und am eigenen Erleben erfahrene Erlösung, denn solche sind wir ja, hineintragen in alle Bereiche, die diese Erlösungsbotschaft noch nicht mitbekommen haben. Deshalb ist ja Jesus bekanntlich nach seiner Auferstehung in das Reich des Todes hinabgestiegen. Er hat ihnen gesagt, Leute, ihr könnt jetzt rauskommen, wenn ihr wollt. Dulden wir mit, so werden wir mitherrschen. Das Mitregieren ist ein, ich sage es noch einmal, Hineintragen der Erlösungsbotschaft in die noch unerlösten Bereiche der Schöpfung. Das ist in der Offenbarung angedeutet, mit den Blättern von den Lebensbäumen, die als Arznei, so steht es wörtlich da, als Arznei für die Heiden dienen sollen. Die Blätter der Lebensbäume, Arznei für die Heiden, für die Völker, für die Bereiche, die unerlöst sind. Und da muss es welche geben, die mit, jetzt wird es ein bisschen eigenartig bildhaft, die mit ihrem Fahrzeug, auf dem draufsteht, eilige Arzneimittel, so fahren noch manche herum, eilige Arzneimittel, dass wir mit einem solchen Fahrzeug dahin fahren, wo diese eiligen Arzneimittel gebraucht werden. Beauftragung. Also es wird bestimmt nicht langweilig. Ich habe aber noch eine Frage zum Schluss. Wer sind denn die Christen? Das Thema heißt doch, was erwarten Christen von der Wiederkunft Jesu? Wer sind denn die Christen? Wenn wir hier nicht einen klaren Blick haben oder lernen, kommen wir ins Schleudern. Es ist ganz bestimmt nicht pauschal die Christenheit oder das Christentum im Wettstreit mit den Religionen. Die sind es bestimmt nicht. Die christliche Masse geht den Weg des Abfalls. Wir können alle Kirchenbücher und Mitgliederverzeichnisse in dieser Welt zusammenzählen und dann meinen, jetzt hätten wir die Christenheit, wird nicht funktionieren. Der Herr kennt die Seine. Das ist auch so eine ganz klassische, ganz schlichte Aussage. Der Herr kennt die Seinen. Er führt das Mitgliederverzeichnis. Wie viele kennt er nicht? Es gibt ja den erschütternden Schluss in der Bergpredigt, wo welche kommen, haben wir nicht in deinem Namen. Und dann werden Geistesgaben aufgezählt und praktiziert, und das heißt in der Vergangenheit, und all Dinge, die ja heute da und dort auch konkret laufen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Kranke geheilt und alles, das alles. Und Jesus muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Ist erschütternd. Das heißt, man kann fromme Dinge tun, ohne lebendige Verbindung mit dem Herrn Jesus zu haben. Auch wieder dieses klassische Kernwort heißt, Römer 8, Vers 9, wenn wir fragen, wer sind die Christen? Wer Christi Geist hat, der gehört ihm. Jetzt müssen wir uns Fragen gefallen lassen, ich stelle sie zum Schluss. Bist du, bin ich, Christ oder nur christlich? Es gibt ja auch diese klassische Formulierung, die der Jugendpfarrer Wilhelm Busch Essen einmal gebracht hat. Wenn etwas nicht so richtig rot ist, dann sagt man, das ist rötlich. Und ist jemand kein so richtiger Christ, dann ist er christlich. Bist du geisterfüllt? Jetzt wird es ganz heiß. Bist du geisterfüllt oder nur spirituell oder emotional bewegt? Brüder und Schwestern, das zu unterscheiden ist nicht leicht. Aber es ist ein Kriterium. Heute geistert viel Spirituelles herum. Ist es der Geist Gottes? Bist du Glied am Leib Christi geworden oder nur Mitläufer? Wir haben die Frage gestellt, wer sind die Christen? Wir müssen die jetzt gestellten Fragen aushalten. Oder gleich positiv beantworten. Ich weiß, mit der Frage nach der Wiederkunft Christi ist auch immer die Datumsfrage verbunden. Was wurde nicht alles schon errechnet? Wie viele Daten gab es schon? Geschwister, es geht nicht um das Datum, sondern es geht um die Sache. Da habe ich einmal auf einem Kalenderzettel folgendes Beispiel gelesen, damit schließe ich. Einem Buchhalter nützt es nichts, wenn er das Datum der Buchprüfung weiß, also jetzt verglichen mit dem Datum der Wiederkunft, aber seine Bücher nicht in Ordnung hält. Was nützt denn das Datum? Leben wir so, dass unser Lebensbuch mit dem Herrn Jesus in Ordnung gebracht ist. Amen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst uns. Und hab Dank, dass du uns die Augen geöffnet hast für dich, für deine Größe, für dein Werk, für die vollbrachte Erlösung, für deine Liebe, für alles, was wir durch dich empfangen dürfen, durften und dürfen. Schenke uns die Gnade, dass die Verbundenheit mit dir durchhält, bis ans Ziel, bis dahin, dass wir einmal bei dir sein dürfen, mit dir vereint, in der Freude deiner Herrlichkeit. Hab Dank, dass du für uns alle der Anfänger und Vollender bist. Amen.